Deutschlandfunk Interview.
Die Enttäuschung auf ukrainischer Seite ist generell groß, gerade über die deutsche Regierung. Wladimir Selenskyj appelliert an Deutschland. Vitali Klitschko hat mit der Bundesregierung mehrfach telefoniert. Sein Bruder Wladimir hat 2 Tage in Berlin um mehr Unterstützung gebeten. Andrei Melnyk tut das täglich, nahezu stündlich. Der Vorwurf, zu wenig militärische Hilfe, das dauert alles zu lange, alles läuft zu zögerlich ab. Und dann eben noch die harsche Kritik an diesem Wochenende an Frank-Walter Steinmeier. Ein Spinnennetz an Kontakten zu Russland soll der Bundespräsident geknüpft haben und viele Ansichten von Wladimir Putin mit Sicht auf die Ukraine teilen, sagt Andrei Melnyk. Der ukrainische Botschafter ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller nach Köln.
Herr Melnyk, hilft das der Ukraine weiter, wenn Sie immer wieder deutsche Spitzenpolitiker beleidigen?
Es geht darum, dass man immer wieder vor Augen führt, was keine 2 Stunden entfernt von Berlin geschieht. Ja? Eine Höhle auf Erden, und darauf hinzuweisen, ist meine verdammte Pflicht als Botschafter, auch den Deutschen klarzumachen, wir haben mit einem Terrorregime zu tun, das Zivilisten tötet, Frauen und Kinder ermordet und dann auf Müllheiden verscharrt. Und das mit milden Worten zu vermitteln, hilft leider gar nicht weiter.
Das heißt, Sie würden die Worte genauso wiederfinden?
Also ich glaube, es geht nicht um die Wortwahl. Es geht darum, dass die Politik hier in Berlin endlich begreift, worum es geht und handelt.
Also nochmal die Frage. Spinnennetz an Kontakten zu Russland, da bleiben Sie dabei? Auch bei der bei Ihrer Aussage, dass Frank-Walter Steinmeier viele Ansichten von Wladimir Putin mit Blick auf die Ukraine teilt?
Wir glauben, dass das, was in den letzten über 2 Jahrzehnten hier in Deutschland geschehen ist, muss dringend aufgearbeitet werden, und zwar nicht nur politisch, sondern auch auf der Ebene der Gesellschaft und der Medien. Es muss wirklich alles aufgearbeitet und untersucht werden, wieso konnte es so weit kommen, dass Deutschland energiepolitisch fast vollständig von diesem russischen Staat abhängig ist und die Ukraine als Geisel dieser Beziehungen geworden ist und dieses Leid mit zivilen Opfern ausbaden muss.
Darf ich das nochmal wiederholen? Also für Wladimir Putin, das ist jetzt das Zitat, was Sie im Interview eben gegeben haben gegenüber dem Berliner Tagesspiegel an diesem Wochenende. Für Wladimir Putin gibt es kein ukrainisches Volk, keine Sprache, keine Kultur und daher auch keinen Staat. Steinmeier scheint den Gedanken zu teilen, dass die Ukrainer eigentlich kein Subjekt sind. Bleiben Sie dabei.
Ich glaube, dass auch die Entscheidung mit diesem Konzert, das für viele ein bisschen verwunderlich erschien, nämlich russische Künstler einzuladen und Ukrainer sollen da herumsitzen und klatschen. Auch das ist ein Zeichen dessen, dass man die ukrainische Kultur gar nicht auf dem Radar.
Das ist ein Benefizkonzert in Berlin, veranstaltet bzw. unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, was Sie ansprechen.
Ja, das stimmt.
Das meinen Sie jetzt.
Ja.
Aber nochmal die Frage. Steinmeier teilt die Gedanken, die Ansichten von Wladimir Putin mit Blick auf die Ukraine. Nochmal letzter Versuch meinerseits. Bleiben Sie dabei. Sind Sie davon überzeugt, dass das so ist?
Ich glaube, dass dieses Thema in der Tat im allen Ernst auch hier in der Öffentlichkeit diskutiert werden kann. Und es hilft nicht, wenn man, wie gesagt, auf Tauchstation geht und sich wegduckt.
Jetzt haben Sie das am Wochenende getan mit diesen klaren Worten. Wie auch immer das zeitlich koordiniert ist. Gestern sagt Frank-Walter Steinmeier, ich habe mich geirrt. Wir haben an Brücken festgehalten, vor denen unsere Partner uns gewarnt haben. Also ein klares Eingeständnis des politischen Versagens, wie auch immer, definiert des Bundespräsidenten. Nehmen Sie das an?
Ich glaube, das ist ein erster Schritt. Für uns ist wichtig, dass jetzt Taten folgen diesen Aussagen und diese Taten fehlen. Also ich würde mir schon wünschen, wie viele meiner Landsleute, dass der Bundespräsident jetzt nicht nur diese Reue zeigt, sondern dass er auch von der Bundesregierung als Staatschef verlangt, die Lehren zu ziehen aus dem Massaker von Bucha, aus anderen Gräueltaten, die wir Tag und Nacht jetzt in der Ukraine erleben. Und das bedeutet, dass die scharfen Sanktionen endlich eingeführt werden müssen, dass Energieembargo endlich verhängt wird, dass alle Banken in Russland vom SWIFT ausgeschlossen werden müssen, dass nicht nur Energieträger, sondern auch Metalle und andere Rohstoffe.
Also noch weitere schärfere Sanktionen.
Also darum geht es. Es geht darum, dass man heute handelt und auch das Thema Waffen. Wir haben gerade in Ihrem Beitrag gehört, das Thema Waffen, also da gibt es leider Gottes immer noch keine Bewegung. Und ich glaube, zumindest jetzt sollte das Staatsoberhaupt eine führende Rolle spielen.
Lassen Sie mich das, Herr Melnik,
und diese Fehler korrigieren der Vergangenheit.
Herr Melnik, lassen Sie mich das noch sagen. Die Richtlinienkompetenz wissen Sie genauso gut wie ich. In der deutschen Politik hat der Bundeskanzler. Was werfen Sie Olaf Scholz vor?
Ich glaube, dass man immer noch viel zu lange zögert. Ich glaube, wenn dieses schaurige Massaker von Butscha kein Wendepunkt werden soll, dann was bitteschön sollte noch geschehen? Wie viele neue Gräueltaten, bevor man handelt? Und deswegen möchte ich auch an die deutsche Bevölkerung appellieren, an unsere Freunde. Bitte helfen Sie uns, den Bundeskanzler zu überzeugen, dass er das Thema Sanktionen, das Thema wirkliche alles in der Hand zu nehmen, zur Chefsache erklären sollte und hier zu handeln. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie kann man weiter schauen, zusehen, dass Frauen und Kinder missbraucht, vergewaltigt werden und diesen russischen Terrorstaat nicht von allen Geldströmen aus Deutschland, aus der EU nicht abzuschneiden.
Wenn es eine
600 Millionen Euro pro Tag für die Kriegsmaschinerie Putins, das ist nicht wenig.
Herr Melnik, wenn es eine internationale Untersuchung geben sollte, wird die Ukraine das vorbehaltlos unterstützen?
Ja, also da gibt es keine Zweifel. Ganz im Gegenteil, wir haben eingeladen auch die Ermittler aus Den Haag, dass sie so schnell wie möglich in die Ukraine reisen, um sich ein Bild zu schauen und die Beweise zu sichern.
Die russische Seite bestreitet das ja, aber reden wir über die Waffenlieferungen. Haben die Deutschen mit Blick auf die Waffensysteme, die zugesagt worden sind, ihre Zusagen bislang gehalten?
Also es gab ja ehrlich gesagt keinen großen Zusagen. Es gab einige Einzellieferungen in den letzten 40 Tagen.
Strela Flugabwehrraketen beispielsweise wurden zugesagt, 2700.
Das sind leichte Waffen.
Also ja. Sind die gekommen?
Wie Panzer, Fäuste und Ähnliches. Also diese Waffen wurden mit einigen quasi Schritten geschickt in die Ukraine, aber das sind die Waffen, die wir noch vor dem Krieg angefragt haben. Und was wir heute brauchen, sind schwere Waffen, sind Panzer, gepanzerte Wagen, sind Artilleriesysteme, das, womit man wirklich mehrfach Raketenwerfer, das, womit man auch die Gebiete im Süden, im Südosten auch befreien kann.
Vielleicht
man kann keine Gegenoffensive starten mit einer Panzerfaust.
Vielleicht können wir das erklären. Der tschechische Schützenpanzer aus NVA-Beständen war ja auch jetzt umstritten. Die sollen kommen, auch zugesagt. Ist das auch Ihre Information? Gehen Sie fest davon aus, dass das geliefert wird?
Also wir sind, ja, es hat auch leider einige Wochen gedauert, aber jetzt ist die Entscheidung hier gefallen und ich hoffe, dass diese, es geht nicht um Panzer, sondern um gepanzerte Wagen, also BMP, sowjetische Herstellung, die aus Tschechien geliefert werden. Aber was wir uns jetzt erwarten, ist, dass auch aus den Beständen der Bundeswehr ähnliche Technik wie Marder, auch Gepard, aber auch Leopard geliefert werden können. Also die Listen sind da, die Bundesregierung weiß Bescheid, aber die Regierung leider schweigt bis heute.
Ja, wir haben das eben von unserem Korrespondenten gehört, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen in der Bundesregierung. Das mag vorkommen, in den vergangenen Wochen ist das häufiger der Fall. Inwieweit Marder zur Verfügung gestellt werden können? Viele dieser Marder sind offenbar nicht mehr betriebsfähig, andere wiederum werden für die NATO-Einsätze gebraucht. Ihr Stand der Dinge, 100 Marder, wird sich Deutschland dazu verpflichten, diese zu liefern?
Ich glaube, das ist in der Macht auch der Bundeswehr. Man kann eine Entscheidung finden, indem die Marder, die uns geliefert werden können, auch sofort von der Rüstungsindustrie ersetzt werden. Wir sind im Kontakt mit allen Akteuren und glauben Sie mir, Deutschland kann das tun. Und ich hoffe, dass auch eine moralische Pflicht für die Bundesrepublik jetzt nach dem Butscha-Massaker zumindest alles Mögliche zu unternehmen und keine Ausrede mehr zu finden.
Wir haben nur noch eine halbe Minute, frage hier noch einmal nach. Ist das richtig, dass die deutsche Rüstungsindustrie Ihnen gegenüber signalisiert hat, wir haben genügend Panzer bzw. Marder-Einsatzfahrzeuge zur Verfügung?
Ja, das stimmt. Und die Bundesrepublik sollte einerseits zustimmen und auch uns helfen, also diese Lieferungen zu finanzieren. Und darauf warten wir immer noch.
Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnik, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch und Ihnen noch einen guten Tag.
Danke, Herr Müller. Alles Gute. Tschüss.